Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg. Hallo, Herr Schmieding.
Hallo, Herr Newe.
Herr Schmieding, wir müssen uns dem anfangs ja namengebenden Thema unseres Podcasts wohl in der kommenden Zeit wieder noch intensiver widmen. Trotz des Impffortschritts droht uns durch die Delta-Variante eine neue Welle an Infektionen. In Deutschland wäre das dann wohl die vierte. Daher anfangs die simple, aber wichtige Frage: Sind Ihre bislang ja recht optimistischen Prognosen gefährdet oder steigen die Wahrscheinlichkeiten für die Risikoszenarien?
Herr Newe, wir beobachten die Risiken sorgfältig. Delta setzt sich durch. In Portugal beispielsweise ist es bereits dominierend. In Deutschland, laut Robert-Koch-Institut, dürfte Delta jetzt Ende Juni wohl die Hälfte der Neuinfektionen ausmachen. Die Reisesaison wird wohl dafür sorgen, dass Delta sich in ganz Europa ausbreitet. Was die Fallzahlen betrifft, in Deutschland sind sie ja noch leicht rückläufig auf sehr niedrigem Niveau. Aber in der Eurozone sehen wir seit Anfang dieser Woche, dass die Fallzahlen insgesamt leicht wieder nach oben gehen. Vor allen Dingen durch Portugal, Spanien, Irland. Es dürfte wahrscheinlich sein, dass diese Delta-Welle auch auf uns zurollt. Aber muss das die Wirtschaft stark betreffen? Nicht unbedingt. Die Frage ist ja nicht, wie viele Infektionen gibt es, sondern sind neue Restriktionen für unser Verhalten, für das öffentliche Leben, für die Wirtschaft notwendig? Und das glaube ich bisher eher nicht, zumindest nicht in großem Umfang. Es kommt ja darauf an, nicht auf die Fallzahlen, sondern gibt es so viel schwere Verläufe, dass die Politik gegensteuern muss, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Davon sind wir wahrscheinlich weit entfernt. Und politisch kommt Folgendes dazu. Es dürfte bis Ende Juli eigentlich fast überall auf dem europäischen Kontinent und auch in Deutschland jeder ein Impfangebot bekommen haben, der laut Behörden eben für einen Impfstoff in Frage kommt. Und wenn es dann soweit ist, dass eben jeder, für den es einen zugelassenen Impfstoff gibt, ein Impfangebot erhalten hat, dann ist das politische Argument, man müsse das Land insgesamt in eine Art Halblockdown schicken, um die zu schützen, die schlichtweg Impfmuffel sind, dann ist dieses Argument politisch wohl nicht mehr durchsetzbar. Ich denke also, sowohl von der medizinischen Lage als auch von der politischen Diskussion her ist es unwahrscheinlich, dass die Situation sich so zuspitzt, dass wir noch einmal in harte, längere und wirtschaftlich relevante Restriktionen kommen müssen. Aber wir beobachten das Risiko.
Danke. Ergänzend geben Sie uns doch zu Großbritannien bitte eine aktuelle Einschätzung. Schließlich ist es das Land, in dem das Impfen sehr rasch voranging, das dann schnell und umfassend gelockert hat und das nun unter den entwickelten Ländern am stärksten mit der Delta-Variante zu kämpfen hat. Wie steht es derzeit um Ihre langjährige Heimat?
Ja, in Großbritannien sieht es etwas anders aus als bei uns, zumindest gemessen an den Fallzahlen. Großbritannien ist eine Art Testfall. Seit 7 Wochen steigen in Großbritannien die Fallzahlen wieder erheblich. Etwa um den Faktor 9 bisher, auf zurzeit etwa 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Aber diese Neuinfektionen treten vor allen Dingen auf bei Jugendlichen, die halt noch nicht geimpft wurden, und bei Impfmuffeln in älteren Altersgruppen. Es gibt bisher keinerlei Anzeichen für eine medizinische Notsituation in Großbritannien. Die Einweisungen beispielsweise mit Covid-19 ins Krankenhaus sind dort gestiegen, auf jetzt etwa 250 Menschen pro Tag. Das war mal im Mai 100. Aber wir sind weit, weit entfernt vom Spitzenwert von 4.000 Krankenhauseinweisungen in Großbritannien pro Tag im Januar. Oder bei den Todesfällen sehen wir einen leichten Anstieg von etwa 10 pro Tag vor 3 Wochen auf jetzt 25 pro Tag. Aber die Spitze lag in Großbritannien im Januar bei 1.700 Todesfällen pro Tag für einige Zeit. Wir sind also weit, weit davon entfernt, dass man von einer Überlastung des britischen Gesundheitssystems oder einer Gesundheitskrise sprechen könnte. Und wir sehen vor allen Dingen in Großbritannien immer mehr, dass Impfen schützt. Beispielsweise in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen war es so, dass im Mai die Fallzahlen stark zugenommen haben, ebenso wie bei den 16- bis 24-Jährigen. Aber seit Mitte Mai bekommen diese 25- bis 34-Jährigen in Großbritannien ein Impfangebot, das sie weitgehend annehmen. Und wir sehen, dass seit Juni in dieser jetzt eben halbwegs geimpften Gruppe die Fallzahlen wieder deutlich abnehmen. Also die britische Erfahrung zeigt, Impfen schützt.
Sehr gut, dann nehmen wir diese positive Stimmung doch als Überleitung und gehen ein bisschen weg von den Corona-Fallzahlen und aktuellen Entwicklungen hin zur Wirtschaft und dort auch zur Stimmung. Denn eben diese Stimmung in der Euro-Wirtschaft ist ja gut im Moment. Historisch eingeordnet sogar sehr gut. Konkret ist sie so gut wie seit 21 Jahren nicht mehr. Aber diese Indikatoren können ja nur die aktuelle Stimmung und die derzeitigen Erwartungen abbilden. Bisher belastet Delta die Stimmung offenbar nicht. Ist die Stimmung also noch besser als erwartet oder wird Delta eher ignoriert?
Ja, die Stimmung ist tatsächlich noch besser als erwartet. Das ist etwas, das erleben wir ja seit 14 Monaten. Einen großen Teil der Zeit, die wir diesen Podcast gemeinsam machen. Ich bin optimistisch, was den Wiederaufstieg der Wirtschaft nach der Corona-Rezession betrifft. Und die meisten Wirtschaftszahlen übertreffen dann sogar noch meinen Optimismus. Das ist bisher weiterhin der Fall, trotz Delta. Wir haben ja Delta eben schon diskutiert. Das ist ein Thema. Das ist gerade ein Thema, das möglicherweise in den kommenden ein, zwei Monaten auch auf der Stimmung etwas lasten wird, bis wir dann sehen, wie es ausgeht. Aber bisher sieht es eben so aus, dass wir keine neuen einschneidenden Restriktionen brauchen werden, um mit dieser Welle der Pandemie fertig zu werden. Wir nähern uns wahrscheinlich dem eigentlichen Normalfall. Der Normalfall ist ja, dass ich als Volkswirt nicht auf Gesundheitsstatistiken achten muss, weil deren Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gering ist. Wir sind noch nicht ganz dort. Wir sehen beispielsweise in Großbritannien, dass es wieder einen leichten Schwenk der Verbraucher gibt, die etwas weniger in die Geschäfte gehen als vor 3 Wochen, die dafür aber wieder online etwas aktiver sind. Wir sehen es ein bisschen in den dortigen Wirtschaftszahlen, nicht viel. Und ich denke, dass wir abgesehen von kleinen Effekten bei uns in der Eurozone, in Deutschland, auch durch diese Delta-Welle hindurchkommen werden, ohne nachhaltige, tiefe wirtschaftliche Schäden.
Dann schauen wir nun auf ein politisches Thema, und zwar die französischen Regionalwahlen. Wir erlebten an den letzten beiden Sonntagen einen Rückschlag für Marine Le Pen und Emmanuel Macron. Wenn Sie einen Ausblick auf die Präsidentschaftswahl im April 2022 wagen, wie sieht Ihre Prognose heute aus?
Noch sieht es so aus, als würde es 2022 eine Wiederholung des Duells Le Pen gegen Macron geben, wie wir es 2017 hatten. Damals hatte Macron klar gewonnen in der entscheidenden Runde, nämlich mit 66-34%. Meinungsumfragen legen nahe, dass Le Pen aufgeholt hat, aber trotzdem verlieren würde mit 54% für Macron und 46% für Le Pen in der zweiten Runde der Wahl. Aber gerade nach den Regionalwahlen ist klar geworden, dass es noch nicht sicher ist, dass tatsächlich diese beiden sich im kommenden April wieder treffen zum entscheidenden Duell um die französische Präsidentschaft. Bei den Regionalwahlen war die Enthaltung so groß, dass man nur begrenzt Rückschlüsse ziehen kann. Aber immerhin, die traditionelle Mitte-Rechts-Bewegung hat relativ gut abgeschnitten. Sollten die verschiedenen Mitte-Rechts-Aspiranten sich auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können, beispielsweise auf Javier Bertrand, der in Nordfrankreich recht erfolgreich war bei den Regionalwahlen, dann könnte es gut sein, dass dieser Javier Bertrand einen von beiden, entweder Le Pen oder Macron, doch noch rauskegelt und dann in der Endrunde dabei ist, was dann dazu führen könnte, dass tatsächlich dieser Mitte-Rechts-Kandidat, vergleichbar in etwa der Union in Deutschland, dann in Frankreich tatsächlich die Präsidentschaftswahl gewinnen könnte. Wirtschaftlich würde das im Vergleich zu Macron wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Also, der Wahlausgang ist offen, aber das Risiko, dass Le Pen gewinnt, bleibt meines Erachtens eher gering.
Sie haben ja Anfang 2017 ein mögliches goldenes Jahrzehnt für Frankreich prognostiziert und große Hoffnungen auf Macron und seine Reformen gesetzt. Dieses Jahrzehnt ist jetzt schon fast zur Hälfte rum. Wie ziehen Sie Zwischenbilanz nach diesen Rückschlägen? Kann Macron sich nicht durchsetzen? Ist die Verkrustung der französischen Strukturen zu groß oder die Veränderungsbereitschaft der Franzosen zu gering?
Mein Fazit ist eigentlich recht positiv. Macron hat einiges erreicht bei Steuern, am Arbeitsmarkt, im Bildungswesen. Frankreich ist ein besserer Standort für Unternehmen geworden. Auslandsinvestitionen haben kräftig zugelegt, auch wenn natürlich die aktuellen Zahlen durch die Pandemie verzerrt sind. Paris ist eine Art Start-up-Paradies geworden. Macrons Reformen wirken, sie sind aber noch unvollendet. Es fehlt noch einiges, beispielsweise im Rentenwesen. Wir werden sehen, ob Macron diese Reformen nach der Wahl vollenden kann. Sollte anstelle von Macron ein Mitte-Rechts-Kandidat gewinnen, Javier Bertrand, dann würde ich sagen, dass alles in allem mit leicht anderen Schwerpunkten doch der Reformprozess weitergehen würde. Und dann könnte ich bleiben bei meiner Vorhersage, dass tatsächlich Frankreich im Laufe dieses Jahrzehnts Deutschland an wirtschaftlicher Dynamik überholt. Sicher ist es noch nicht, aber bisher bin ich alles in allem mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Frankreich, den Umständen entsprechend, durchaus zufrieden.
Dann bleiben wir noch kurz bei Frankreich. In Frankreich ist die mit dem Familiennamen Le Pen verbundene rechtsgerichtete Partei immer wieder eine Frage für das Risikoszenario. Daher kurz und knapp, was wäre, wenn Marine Le Pen dann doch dran käme?
Marine Le Pen als Präsidentin in Frankreich wäre ein gewisser Schock für Europa und für Frankreich. Aber einen Frexit, einen französischen Austritt aus der EU oder dem Euro, würde es trotzdem wohl nicht geben. Davon hat Marine Le Pen sich nach ihrer Wahlniederlage 2017 schnell verabschiedet. Die Franzosen, so sehr sie gerne mal schimpfen, sei es über Brüssel, sei es auch über Berlin, wollen nun wirklich nicht, dass ihre Renten oder Löhne künftig in einer heimischen Schwachwährung statt in Euro ausgezahlt werden. Und Brexit hat dafür gesorgt, dass ein Austritt aus der EU bei Rechtspopulisten auf dem Kontinent an Strahlkraft verloren hat. Die Idee ist zwar nicht ganz begraben, aber sehr in den Hintergrund gerückt. Was wir mit Le Pen im Élysée-Palast bekommen würden, wäre wohl eine Art Trump in Frankreich und der EU. Viel Lärm und wenig, was sich wirklich nachhaltig ändert. Kaum etwas, was sich verbessert, einiges, das sich verschlechtert. Sie würde wahrscheinlich versuchen, hier und da zu subventionieren, Protektionismus hier und da durchzusetzen. Sie würde stärker eingreifen in den Wirtschaftskreislauf. Sie würde wahrscheinlich versuchen, auch bei der Zuwanderung einen eigenen restriktiven Kurs zu fahren, auch gegenüber Zuwanderern aus anderen EU-Ländern. All das wären Sachen, die die Europäische Union nicht zulassen könnte und würde. Das Ergebnis dürfte sein, es ändert sich zwar nicht viel in Frankreich, aber es gibt sehr viel Lärm zwischen Paris und Brüssel. Und Lärm als solches ist natürlich für die Wirtschaft nicht unbedingt gut. Ich denke, mit Le Pen würde sich die französische Wirtschaftsdynamik dann doch verlangsamen. Damit wäre für Frankreich leider die Chance auf ein goldenes Jahrzehnt vermutlich vertan. Zum Glück ist das nur ein Risikoszenario mit kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit, wie es jetzt aussieht.
Bevor wir zum Ende kommen, gucken wir jetzt noch auf das andere Thema, was im Moment kaum auszulassen ist, Inflation. Gerade kamen Zahlen für Deutschland heraus. 2,3% Preissteigerung gegenüber Vorjahr im Juni nach 2,5 im Mai. Könnte man den kleinen Rückgang als Hinweis darauf deuten, dass der Inflationsdruck insgesamt doch gering ist? Welche vorübergehenden Effekte prägen das Inflationsgeschehen in diesem Jahr und wie sieht Ihr Ausblick für die kommenden Jahre aus?
Nun, in diesem Jahr prägen einige Sondereffekte die Inflationszahlen. Vor einem Jahr waren die Ölpreise sehr, sehr niedrig, gerade im Mai vergangenen Jahres. Deshalb haben die jetzt wieder normalen Ölpreise im Mai diesen Jahres die Inflationsrate, also den Vorjahresvergleich des Preisniveaus, um 1 Prozentpunkt in Deutschland nach oben getrieben. Jetzt im Juni ist dieser Effekt etwas weniger ausgeprägt gewesen, weil ja im Vorjahr, im Juni bereits die Preise wieder etwas gestiegen sind und damit heute der Vorjahresabstand beim Ölpreis Juni 2021 zu Juni 2020 etwas geringer ist. Allerdings dürfte in den kommenden Monaten die Inflationsrate bei uns deutlich zulegen, denn ein anderer großer Sondereffekt macht sich bemerkbar. Von Juli bis Dezember 2020 war ja die Mehrwertsteuer gesenkt. Das heißt, Preise in den Geschäften waren alles in allem billiger als üblich. Jetzt haben wir die normale Mehrwertsteuer. Wenn wir also im zweiten Halbjahr die normalen Preise jetzt vergleichen mit den künstlich gedrückten Preisen von vor einem Jahr, dann wird der Vorjahresvergleich eine höhere Steigungsrate, eine höhere Inflationsrate angeben. So kann es gut sein, dass die deutsche Inflationsrate im Herbst auch mal 3,5% erreicht. Einige andere Sondereffekte wie hohe Transportkosten oder ein einmaliger Anstieg bei bestimmten Dingen wie dem Bier im Biergarten, im Restaurant, jetzt wo wieder geöffnet ist. All das kann für einen gewissen Inflationsschub sorgen und tut es offenbar. Das sind aber vorübergehende Effekte. Das wird sich nicht Jahr für Jahr wiederholen. Und entsprechend ist anzunehmen, dass im Laufe des kommenden Frühjahrs der Vorjahresvergleich sich normalisiert. Dass nach dem starken Anstieg der Preise gegenüber Vorjahr jetzt wir im kommenden Frühjahr sehen, die Inflationsrate ist nur 1,5% und nicht irgendwo im Dreierbereich. Man kann die jetzigen Sondereffekte auch auf eine andere Art betrachten. Vor einem Jahr billig, jetzt teurer. Machen wir doch einmal den Zwei-Jahres-Vergleich, um dieses Hin und Her bei der Mehrwertsteuer oder bei den Ölpreisen und einigen anderen Dingen auszugleichen. Dann zeigt sich, dass derzeit und wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten die Inflationsrate in Deutschland bei um die 1,5% liegt, wenn man also vereinfacht gesagt den Durchschnitt der Inflationsrate aktuell und der des Vorjahres bildet. Ein echter Inflationsdruck, der beispielsweise die Europäische Zentralbank zum Handeln zwingen müsste, ist bei uns nicht erkennbar. Allerdings schauen wir etwas weiter in die Zukunft. Arbeitskräfte sind knapp in einigen Bereichen. Der Fachkräftemangel wird sich eher weiter verschärfen in kommenden Jahren. Wir sind wieder kurz vor der Vollbeschäftigung und entsprechend dürfte bei etwas höherem Lohndruck in kommenden Jahren die deutsche Inflation im Trend von, sagen wir mal, 1,5% Mitte nächsten Jahres dann doch gen 2% streben.
Wir sind wieder am Ende unserer Zeit. Ich danke Ihnen mal wieder sehr für Ihre Einschätzung.
Gerne, Herr Newe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Als kleine Vorausschau für Ihr Interesse hoffentlich in der kommenden Woche sei schon angemerkt, dass wir dort wieder ein Anleger-Spezial senden werden mit unserem geschätzten Kollegen Peter Kraus, der bei uns im Hause alles rund um das Aktienmanagement von kleinen und mittleren Unternehmen verantwortet. Also freuen Sie sich auf ein Anleger-Spezial in der kommenden Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.